Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Neues Lernen. Wir hoffen, ihr hattet schöne, erholsame Osterfeiertage und seid jetzt wieder voll fit dabei im Arbeitsalltag.
Oder ihr habt vielleicht noch ein paar Tage frei, wie wir zum Beispiel, denn wir sind
ehrlich.
Achso,
das verrätst du. Ich dachte, das würden wir verheimlichen. Dass
Nein,
wir gar
warum
nicht.
Denn? Oh. Sei uns doch auch mal Urlaub gegönnt, oder?
Na gut.
Wir nehmen diese Folge nämlich schon vorab auf und sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung beide im Urlaub.
Ja, und wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir die Folge ja auch wirklich schon vor längerem mal aufgenommen. Zu welcher Ausgabe nehme ich eigentlich? Ausgabe 1 schon.
2026.
Schon zu Ausgabe 1. Und jetzt hängen wir ein bisschen hinterher. Gut, also dann reden wir einfach schneller, um die Zeit wieder aufzuholen. Heute ist ja mal wieder eine Lernreise dran. Und darf ich die ganzen Hinweise aufzählen?
Ja, auf jeden Fall.
Wir haben uns nämlich überlegt, vielleicht findet ihr heraus, mit wem wir gesprochen haben, wenn ich sage, er hat 2200 Mitarbeitende, 48 Büros weltweit, war 3 Jahre in den USA, 75 Mal hat er China besucht und hat diverse Gastprofessuren.
Und jetzt gebe ich noch weitere Informationen, die vielleicht viele von euch da gar nicht hatten. Nämlich eine Kindheit in der beschaulichen Eifel auf einem kleinen Bauernhof.
Und wer hat's?
Ich glaube, du musst auflösen.
Unser Gast heute in der Lernreise ist Hermann Simon, der mit seinem damaligen Doktoranden Dr. Kucher die weltweit agierende Beratung Simon Kucher aufgebaut hat.
Und dass er mal so ein solches Unternehmen aufbauen wird und Geschäftsführer ist, das hat er selbst nicht gedacht, wie er uns im Gespräch verrät und sieht es alles als ein Zusammenspiel ganz verschiedener Bausteine und Begegnungen in seinem Leben.
Ich glaube ja nicht, dass man ein Leben planen kann, sondern es hängt oft von Glück, von Zufällen, von Begegnungen ab. Und was ist die Lebensweisheit, die für mich dahinter steckt und die ich jedem jungen Menschen empfehlen würde? Mache das, was du gerade tust, möglichst gut, sehr gut. Dann werden sich Chancen eröffnen.
Ja, und in unserer Lernreise, es klang ja jetzt eben schon an, haben wir natürlich mit ihm persönlich darüber gesprochen, wie es zu seiner Beratung kam. Wir haben aber auch über zum Beispiel Führungsthemen gesprochen. Und ja, ich würde vorschlagen, hört doch einfach mal selbst rein.
Ab ins Gespräch.
Gespräch.
Ja, heute haben wir eine Lernreise mit einem Management-Vordenker und viele sagen auch einer Koryphäe. Also wir haben uns davor schon ein bisschen umgehört unter den Kolleginnen und eigentlich ist allen ihr Name ein Begriff. Erstmal herzlich willkommen, Hermann Simon.
Hallo Julia und Christina, ich freue mich auf unser Gespräch.
Und wir fangen ja bei unserer Lernreise eigentlich immer vorne an, nämlich bei der Frage, wie Sie eigentlich aufgewachsen sind. Und ich habe gelesen, Sie sind auf einem Bauernhof in der Eifel aufgewachsen. Wie würden Sie denn diese Zeit beschreiben?
Also wir fangen in der Tat hier an. Ich sitze nämlich heute zufällig in dem Zimmer, in dem ich geboren wurde.
Jahren.
Wir sind nämlich heute zufällig von Bonn in die Eifel gefahren. Es handelt sich hier um ein kleines Dorf, damals 400 Einwohner. Und die Bauernhöfe in der Eifel sind sehr klein, denn im Rheinland gibt es die sogenannte Realteilung. Das heißt, das Land wurde immer auf die normalerweise vielen Kinder aufgeteilt. Und so bin ich auf einem ganz kleinen Bauernhof aufgewachsen. Alles war Handarbeit in den 50er Jahren und ich musste auch schon als Kind mit anpacken. Und diese Zeit hat mich sicherlich sehr geprägt in Richtung Bodenständigkeit, eben dass man mit anpacken muss, fleißig sein muss. Denn damals, das war eine Subsistenzwirtschaft. Die Leute haben überlebt, wir waren nicht arm, haben uns auf jeden Fall nicht arm gefühlt. Aber nach heutigen Maßstäben war das schon alles sehr, sehr einfach und bescheiden.
Mhm. Das heißt, Sie würden sagen, heute leben Sie eigentlich ein ganz anderes Leben?
Das ist richtig. Ich bin dann in meinem späteren Leben, in meiner Autobiografie spreche ich ja von 2 Leben. Das erste war die Kindheit und Jugend im Dorf und auf dem Bauernhof. Und das zweite Leben umfasste dann die ganze Welt. Ich war also in vielen Ländern, 3 Jahre in Amerika, war mehr als 75 Mal in China. Und das ist sozusagen ein totaler Gegensatz. Aber für mich persönlich sind es einfach zwei Seiten derselben Medaille. Ich glaube auch, dass ich bis heute diese beiden Seiten der Medaille ganz gut in den Griff bekomme. Wie man sieht, bin ich heute zufällig hier. Morgen bin ich wieder irgendwo in der großen Welt und fühle mich ganz wohl mit dieser Polarität.
Ist das denn weiterhin in Ihre Heimat? Also wenn Sie jemand fragt, wo Sie herkommen, würden Sie dann immer die Eifel nennen als Ihre Heimat?
Das kann man ganz klar sagen. Ich bin sehr heimatverbunden. Wenn ich hier im Dorf unterwegs bin, spreche ich den Dialekt mit den Leuten. Bin auch politisch noch ein bisschen eingebunden, kenne also die wichtigen Leute hier in der Region und habe auch einige Ämter, bin zum Beispiel Vorsitzender des Kuratoriums in der Stiftung meiner Heimatstadt Wittlich. Also man kann sagen, sehr heimatverbunden, und die Antwort auf diese Frage, was empfindest du als deine Heimat, wäre ganz klar Eifel, Eifel-Mosel-Gebiet.
Würden Sie denn heute sagen, dass das so ganz klassisch vielleicht ein bisschen war? Hätten Sie früher eben schon gedacht, dass Sie mal in die weite Welt hinausgehen? Also so klassisch im Sinne von, es wurde dann ein bisschen eng auf dem Dorf und ich will da auf jeden Fall weg? Oder war das so früher gar nicht so ein Gedanke von Ihnen?
Nein, sondern das hat sich anders entwickelt. Natürlich war man als Jugendlicher, fühlte man sich etwas beengt, zumal auch wir hatten kein Auto, also mit Mobilität war nicht viel. Es gab aber einige Aha-Erlebnisse. Unser Religionslehrer am Gymnasium, der hat jedes Jahr in den Sommerferien eine große Fahrt veranstaltet. Eine dieser Fahrten war nach Italien bis Rom. Die andere war Spanien, Marokko, Portugal. Da kam ich also zum ersten Mal außerhalb von Europa. Und das waren so Momente, in denen dann doch die Sehnsucht nach der weiten großen Welt entstand.
Und Sie haben ja auch vorher gesagt, die Zeit auf dem Bauernhof, dieses vielleicht eher einfache Leben, wo man auch wirklich anpacken muss, hat Sie geprägt und Ihnen auch manche Werte mitgegeben. Ich habe gelesen, danach, also noch vor Ihrem Studium, haben Sie ja als Reserveoffizier gedient. Würden Sie sagen, in dieser Zeit gab es auch prägende Momente oder Dinge, die Sie dann im Nachhinein noch geprägt haben in Ihrer Laufbahn?
Ja, das kann ich klar sagen, dass auch diese Zeit wichtige prägende Momente hatte. Und was war das Prägende an der Zeit in der Luftwaffe? Ich glaube, ich habe dort Führung gelernt, auch theoretisch, weil wir hatten ja sehr viele Lehrgänge auf der Offiziersschule, aber eben wichtiger praktisch in schwierigen Situationen, die für die jungen Menschen etwas außergewöhnlich waren.
Wir wollten eigentlich ganz gerne so ein bisschen chronologisch, glaube ich, durch die Lernreise gehen, aber jetzt möchte ich doch schon direkt beim Thema Führung hängen bleiben. Denn wenn man sagt, man hat eigentlich Führung gelernt in einem Umfeld, wo es ja sehr hierarchisch zugeht, wie hat sich denn dann Ihr Führungsverständnis später weiterentwickelt oder verstehen Sie heute vielleicht was anderes unter Führung? Wie würden Sie sich, da kommt jetzt gleich die dritte Frage im Anschluss, Ihre Führungspersönlichkeit heute beschreiben? Also was haben Sie von damals bis heute denn dann mitgenommen?
Jetzt gehe ich nochmal chronologisch zurück in mein Dorf. In unserer Nachbarschaft gab es einschließlich von mir 6 Jungs ungefähr gleichaltrig. Ich war aber der Älteste und Größte, und das war auch eine Führungserfahrung. Wenn man so eine Jungenbande hat, wir waren die Oberdorfbande, weil wir im Oberdorf wohnten, die muss man auch motivieren, dazu bringen, dass man gemeinsam ein Häuschen baut. Also das war auch eine Führungserfahrung. Und wenn ich dann mal jetzt einen Sprung mache, als ich etwa 30, 40 war, da würde ich sagen, zählt beides. Die Sache, die Inhalte der Führung, aber genauso die motivationale und die emotionale Seite. Und ich bin auf eine Sache besonders stolz. Die Firma, die ich gegründet habe, heißt ja Simon Kucher. Dr. Kucher war mein erster Doktorand. Und die ersten 4 später führenden Mitarbeiter der Firma waren Doktoranden von mir. Die haben ihr ganzes Leben bei dieser Firma gearbeitet. Also mit diesem Team habe ich die Firma gebaut. Und das waren keine persönlichen Freundschaften, aber Kooperationen mit hochqualifizierten Leuten, sehr motivierten Leuten, die dann über 30 Jahre und länger in diesem Team blieben. Und ich glaube, das ist ein Beleg dafür, dass ich das nicht ganz falsch gemacht habe. Denn ohne diese Leute, die Firma, du kannst keine Firma allein bauen. Ein Picasso kann alleine berühmt werden. Wenn man ein Unternehmen baut, dann kann man das nur mit anderen Menschen tun. Und da zitiere ich immer den heiligen Augustinus von Hippo, der sagte, die Flamme, die in dir brennt, musst du in anderen entzünden. Das ist die Kernherausforderung von langfristig orientierter, kontinuierlicher Führung.
Was würden Sie denn dann sagen, wie oder welcher Anteil an Führung ist denn dann wirklich erlernbar und welches ist auf eine bestimmte Persönlichkeit zurückzuführen? Weil es gibt ja inzwischen eine ganze, kann man ja sagen, Weiterbildungsindustrie fast schon rund um Führungskräfteentwicklung, Kaderschmieden. Kann das immer nur dazu beitragen, das zu fördern, was schon da ist, oder ist Führung wirklich an sich insgesamt erlernbar?
Darauf habe ich keine fundierte Antwort, weil Führung, und das betone ich auch in meinem neuen Buch, bleibt ein mysteriöses, nur teilweise erklärbares Phänomen. Warum folgen Menschen bestimmten Führern in Anführungszeichen und anderen nicht? Was ich persönlich glaube, ist, dass es teilweise genetisch bedingt ist, sehr stark durch Prägung bedingt ist, wie die beiden Phasen, die ich beschrieben habe, einmal mit der jungen Bande und dann in jungen Jahren bei der Luftwaffe. Dazu gehört aber auch hoher Fachverstand. Also ich glaube nicht, dass ich ein Unternehmen führen kann, ohne dass ich wirklich verstehe, um was es bei diesem Unternehmen geht. Ich würde mir also nur schwer zutrauen, ein Unternehmen zu Quantencomputing oder zu künstlicher Intelligenz zu führen, weil ich davon nicht genug verstehe. Während unser Hauptthema bei Simon Kucher war ja Pricing. Und da sage ich mal, da gibt es nicht viele Leute, die davon mehr verstehen als ich. Also es gehört beides dazu, die tiefe Fachkenntnis und dann aber auch von der Persönlichkeit her Prägung, vielleicht Genetik, Dinge, die man schwer erlernen kann. Was Techniken angeht, da kann ich natürlich einiges erlernen. Und da kommen im Moment auch ganz große Herausforderungen auf uns zu, weil die künstliche Intelligenz wird auch Führung verändern. Das steht für mich außer Frage, aber ich weiß nicht, wie. Wie wird man in 10 Jahren anders führen, wenn, wir stehen ja da ganz am Anfang, also Führungstechniken kann man erlernen, man kann auch aus Rollen, Bildern, Vorbildern sicher einiges sich abgucken, aber insgesamt ist das Phänomen Führung nicht wirklich wissenschaftlich erklärbar.
Dann springen wir jetzt doch noch mal ein bisschen zurück, denn Sie haben es ja gerade erwähnt, Thema Pricing ist eines Ihrer Herzensthemen und da müssen wir ja anfangen mit dem Studienhintergrund, der Sie das alles auch so tief verstehen lässt. Sie haben sich ja dann für BWL und VWL entschieden, haben da noch promoviert, habilitiert. Wie kam es denn zu dieser Studienwahl? Waren das Themen, die Sie schon immer beschäftigt haben? Gab es da einen initialen Moment, der Sie dazu gebracht hat, das noch tiefer verstehen zu wollen? Wie kam es dazu?
Unmittelbar nach dem Abitur wäre ich Ingenieur geworden und die Zeit in der Luftwaffe hat mich dann aber irgendwie verändert und das Interesse an Wirtschaft entstand und deshalb habe ich mich dann auch zu diesem Studium entschieden und zwar hauptsächlich an der Universität Bonn, die sehr quantitativ, mathematisch, theoretisch war. Und da ist auch die Grundlage für unsere Pricing-Kompetenz zu finden. Ein damals berühmter Professor Wilhelm Krelle, der eigentlich von der Ausbildung her Physiker war, der hat also das Ganze sehr mathematisch und modellhaft behandelt, ein großes Buch Preistheorie geschrieben. Und was ich dann später gemacht habe, diese Methoden und theoretischen Modelle auf die Praxis übertragen. Während meiner Studienzeit war das reine Theorie. Zum Beispiel ist ein ganz wichtiges Element die Preis-Absatz-Funktion, also Zusammenhang Preis und Absatzmenge. Und damals nannte man das konjekturale Preis-Absatz-Funktion. Konjektural heißt vermutet, das existiert eigentlich nicht. Das ist nur ein theoretisches Gebilde. Wir haben diese konjekturale in die reale Preisabsatzfunktion transformiert und damit sind wir Weltmarktführer für Preisberatung geworden, heute mit 2200 Leuten und 48 Büros weltweit. Also Transformation von Theorie, theoretischer Wissenschaft in praktische Anwendung. Und da muss man sagen, warum kam so etwas nicht früher? Weil man das nur im Computerzeitalter realisieren konnte, mit Daten, mit Analysen. In den 60er, 70er Jahren wäre das nicht möglich gewesen. Das ging erst später, weil dann eben die Technologie und die Daten verfügbar waren.
Sie haben ja auch ziemlich lange als Lehrperson gearbeitet, an ganz unterschiedlichen Standorten weltweit. Was war Ihnen denn da wichtig? Also dann nochmal auf der anderen Seite nicht als Studierender oder später als Unternehmer, sondern eben als Lehrender an Universitäten. Was wollten Sie den Studierenden mitgeben? War es genau das, diesen Überstieg von Theorie in Praxis zu wagen?
Das kann man sagen. Ich hatte immer schon als Doktorand, dann als Habilitant die Ambition, mit meiner Forschung eine Wirkung auf die Praxis zu erzielen, also nicht nur rein wissenschaftlich-theoretische Forschung zu betreiben. Und das habe ich auch versucht, meinen Studenten mitzugeben. Und unter diesem Aspekt waren auch die Aufenthalte in Amerika am Massachusetts Institute of Technology, in Stanford, in Harvard sehr wichtig, weil die amerikanischen Wissenschaftler einfach sehr viel stärker anwendungsorientiert waren, Fallstudien benutzt haben, mit empirischen Daten aus der Praxis gearbeitet haben. Und insofern war das eine Verstärkung meiner Ambition, Praxiswirkung zu erzielen. Das ging auch nicht schnell. Das hat über viele Jahre gedauert, von meiner auch sehr theoretischen Forschung bis dann die ersten Projekte für Unternehmen bearbeitet und gelöst wurden. Dazwischen lagen durchaus 10 Jahre, sagen wir mal zwischen 1975 und 1985, als wir die Firma gegründet haben.
Und was war dann das Ausschlaggebende, dass Sie gesagt haben, jetzt gründen wir auch wirklich das Unternehmen? Wie haben Sie da auch ein Stück weit ja den Mut gehabt zu sagen, das machen wir jetzt?
Ja, ich habe einige Projekte noch aus der Universität heraus bearbeitet. Und habe dabei gemerkt, das geht eigentlich nicht professionell, aus zwei Gründen. In der Universität ist es sehr schwer, absolute Vertraulichkeit zu halten. Da laufen Studenten rein und raus, man hat studentische Hilfskräfte, Assistenten. Und das Zweite, an der Universität bekommt man keine personelle Kontinuität hin, weil die Studenten, die sind begleiten einen eine Zeit lang, schreiben vielleicht Diplomarbeiten und bei den Doktoranden ist das auch so, da dauert das ein bisschen länger, aber dann machen die ihren Abschluss und gehen. Und deshalb war mir klar, wenn ich Wirkung auf die Praxis erzielen will, dann muss ich eine separate Einheit von der Universität gründen. Und das ist eben Simon Kucher und Partners geworden, wie ich sagte, mit meinem ersten Doktoranden. Und das war völlig separiert, was Vertraulichkeit, was personelle Kontinuität und so weiter angeht, habe ich ja eben beschrieben. Von dem Lehrbetrieb in der Universität.
Für Sie also ein logischer Schritt, kann man sagen. Haben Sie denn erwartet, dass es dann wirklich zu so einem großen Unternehmen auch anwächst? Also haben Sie sich das irgendwie vorstellen können?
Natürlich nicht. Wir haben also mit drei Leuten, Dr. Kucher, dem zweiten Assistenten, Dr. Sebastian und einer Sekretärin angefangen 1985. Und wir hatten uns natürlich niemals vorstellen können, dass daraus ein solches Weltunternehmen, kann man sagen, entsteht. Ich habe dann 1994 mich entschieden, den Lehrstuhl, damals war ich an der Universität Mainz, ganz aufzugeben, was noch nie ein Professor gemacht hat. Die meisten machen den Beratungen nebenher. Bin dann voll in das Unternehmen eingestiegen und dann haben wir einen Strategieplan oder eine Vision für die nächsten 10 Jahre formuliert und da stand ein entscheidender Satz drin: Wir wollen ein globales Consulting-Unternehmen werden. So, und eine Konsequenz daraus war, wenn du ein globales Consulting-Unternehmen werden willst, dann musst du dich in USA bewähren. Das ist die Höhle des Löwen der Beratung. Und daraus folgte dann die Entscheidung im Jahr 96, also ein Jahr nach meinem vollen Eintritt, ein Büro in den USA zu eröffnen, in Boston. Das war erst unser zweites Büro nach Bonn, weil eben die Vision da war, globales Consulting-Unternehmen wirst du nur über USA.
Und ich habe gelesen in einem anderen Interview, dass Sie schon auch, vielleicht kann man das sagen, mit Sorge beobachten, dass dieser Mut zum Gründen oder auch dieses Vorwärtsgehen irgendwie nachgelassen hat. Können Sie da Gründe benennen, warum das irgendwie heutzutage vielleicht nicht mehr so en vogue ist? Oder könnten Sie auch umgekehrt sagen, wie kriegen wir es denn anders hin?
Ja, beides schwierige Fragen. Ich kann jetzt nicht statistisch belegen, ob heute die Gründungsintensität niedriger ist als vor 30 oder 40 Jahren. Aber ich habe das subjektive Gefühl. Woran liegt das? Unsere Gesellschaft ist nicht sehr unternehmerorientiert, bewundert Unternehmer nicht so, wie die beispielsweise in USA oder in China bewundert werden. Und ich habe auch den Eindruck, dass in der Generation, die heute aus dem Studium oder aus der Ausbildung herauskommt, eine relativ geringe Risikobereitschaft ist. Ich gebe zum Beispiel immer den Rat jungen Leuten, wenn die mich fragen, hört nicht auf eure Eltern. Die Eltern sagen, geht zum Staat, geht zu Großunternehmen. Die verstehen auch die moderne Welt nicht mehr. Und das setzt dann ein bisschen bei der zweiten Frage an. Wie kann man das ändern? Sehr schwierig, denn ich glaube, im Schulsystem, bei Lehrern besteht keine große Initiative oder Unternehmerfreundlichkeit. Von der staatlichen Belastung, Steuern, Sozialabgaben etc. sind die Incentives auch nicht so stark. Und dann sehe ich auch eine Rolle in der Wissenschaft. Ich sagte eben, ich bin der einzige Universitätsprofessor, von dem ich weiß, dass er seinen Job, lebenslangen Job als Universitätsprofessor aufgegeben hat und dann voll in das Unternehmertum eingestiegen ist. Warum machen das nicht mehr? Das sind ja Leute, die Wissen haben, was auch im Markt Relevanz hat. Und ich zitiere oft, weil ich in Bonn wohne, das Beispiel der Universität Bonn. Bonn hat die meisten Exzellenzcluster in Deutschland. Und zum Beispiel gewinnen die Bonner Roboter- und Informatikleute immer die Fußball-Weltmeisterschaft der Roboter, jedes Jahr. Warum haben wir in Bonn keine Roboterfirma? Warum machen die Leute sich nicht selbstständig und gründen eine Firma mit diesem Wissen? Sie gehen anscheinend lieber dann in die Labore von Siemens oder SAP und setzen das, was sie aus der Universität wissen, fort, wo sie in einem Labor gearbeitet haben. Und dann kommt noch ein zweiter, ein sehr negativer Aspekt hinzu. Beim Hightech-Gründerfonds, da werden ja Unternehmen gegründet und mitfinanziert. Da werden dann die Unternehmen, die verkauft werden, zu 80% an Amerikaner verkauft. Also wenn da ein Pflänzchen entsteht und erfolgreich ist, dann wird dieser Startup in der Regel verkauft, weil auch die Finanzierung in der zweiten oder dritten Phase, wo man dann nicht mehr mit 1 Million hinkommt, sondern vielleicht 100 Millionen braucht, um eine Fabrik zu bauen, die ist in Deutschland kaum hinzukriegen. Also dort, wo wir Unternehmer haben, führt es sehr häufig auch nicht zu der Skalierung, dass wirklich große Unternehmen. Wir sind mit 2200, wir sind schon eine gewisse Größenordnung, obwohl wir natürlich nicht vergleichbar sind mit einem Silicon Valley-Unternehmen, was vielleicht 50.000 Leute hat. Aber wir haben ganz wenige, wir haben wenige Startups und wir haben ganz wenige Startups, die in eine nennenswerte Größenordnung, sagen wir mal über 1.000 Mitarbeiter oder so, dann innerhalb eines überschaubaren Zeitraumes hineinkommen.
Was ja häufig einen dazu bringt, den Mut zu haben, sind Vorbilder. Hatten Sie denn ein Vorbild, wo Sie gesagt haben, ja, irgendwie im Bereich Management oder eben ein Unternehmer, wo Sie gesagt haben, ja, das kann ich mir vorstellen, so in die Richtung zu gehen? Oder haben Sie heute noch ein Vorbild?
Ich kann definitiv sagen, dass ich kein einzelnes oder bestimmtes Vorbild hatte. Ich habe aber von einigen Personen natürlich gelernt und mir da auch Dinge abgeguckt, zum Beispiel von meinem akademischen Lehrer Professor Albach, bei dem ich promoviert und habilitiert habe. Der berühmte Management-Denker Peter Drucker war auch ein gewisses Vorbild. Er hat mich zum Beispiel immer wieder ermutigt, bei Pricing zu bleiben. Er sagte, das macht keiner. Bleib dabei, das ist eine Nische. Du musst natürlich globalisieren. Wenn du das nur in Deutschland machst, dann bleibt das winzig. Also es gibt insofern Personen, die mich beeinflusst haben. Andere ist Philipp Kotler, der berühmte Marketing-Guru. Bei dem war ich im Januar 1979 in Chicago und habe gesagt, ich mache Pricing-Forschung und hätte gerne Wirkung auf die Praxis. Da sagt er, das hat doch jeder junge Wissenschaftler vor und keiner erreicht das. Aber, sagte er dann, ich kenne jemanden in Chicago, der nennt sich Price Consultant. Dann ging mir bei mir auch wieder ein Licht auf. Kannst du mit Price Consulting deinen Lebensunterhalt betreiben? Wäre ich nie vorher drauf gekommen. Aber das sind so einzelne Einflüsse. Und mit Philipp Koppler, der ist in diesem Jahr 94 geboren, schreibt dieses Jahr noch ein neues Buch, bin ich praktisch jede Woche noch in Kontakt. Also es gibt schon Personen, die mich beeinflusst, ermutigt haben, aber nicht das Role Model oder das Vorbild, dem ich nachgeeifert wäre oder das ich auch hätte werden wollen.
Jetzt haben Sie schon mehrfach erwähnt, dass Preispolitik sozusagen Ihr Alleinstellungsmerkmal ist und Sie das eben auch zu einem Mittelpunkt Ihrer Beratung gemacht haben. Es gibt noch ein Phänomen, mit dem viele Menschen Sie sozusagen verbinden, und das ist Ihre Charakterisierung der sogenannten Hidden Champions. Können Sie vielleicht daran mal erklären, wie Sie da drauf gekommen sind und wie das dann plötzlich so ein großes Ding wurde im Marktgeschehen?
Ja, ich würde sagen, im etwas allgemeineren Publikum bin ich wahrscheinlich durch die Hidden Champions noch stärker bekannt als durch das Pricing-Thema. Das Pricing-Thema ist also der Kern unserer Unternehmensberatung. Und auch da spielte wieder ein Zufall eine Rolle. Ich glaube ja nicht, dass man ein Leben planen kann, sondern es hängt oft von Glück, von Zufällen, von Begegnungen ab. Im Jahre 1987 besuchte mich der berühmte Harvard-Professor Theodore Levitt, kurz Ted Levitt. Levitt hat den Ausdruck Globalisierung populär gemacht durch einen vielbeachteten Aufsatz in der Harvard Business Review 1984 und war insofern an internationaler Wettbewerbsfähigkeit interessiert. Und er stellte mir eine einfache Frage: Warum sind die Deutschen im Export so erfolgreich? Und gerade im Jahr vorher, 1986, waren wir zum ersten Mal Exportweltmeister geworden. Diese Frage hat mich nicht mehr losgelassen. Ich habe dann Diplomanden da drauf gesetzt, Doktoranden, und kam über die Jahre zu der Einsicht, es liegt nicht an den bekannten Großunternehmen Siemens, BASF, Daimler und so weiter, sondern es liegt an unserem sehr starken Mittelstand. Aber diese Firmen sind nicht bekannt, die kennt keiner. Und ich habe dann 1990 diesen Ausdruck Hidden Champions geprägt. Das war auch so ein bisschen Glücksfall. Champions kennt man normalerweise, wie können sie verborgen sein? Bis heute ist das Thema extrem populär, nicht nur in Deutschland, sondern am stärksten in China. Da sind meine Bücher in verschiedenen Auflagen über 2 Millionen Mal verkauft worden. Und ich glaube in der Tat, dass dieser international starke Mittelstand wirklich die Besonderheit und das Rückgrat der deutschen Wirtschaft ist.
Das sind vielleicht auch die Stück weit Hidden Vorbilder, die einem nicht sofort einfallen, wenn man von den Eltern den Ratschlag sucht, wo man denn hingehen soll oder die
das
Unternehmen.
Ist richtig. Ja.
Jetzt haben Sie eben noch was gesagt, wo ich noch mal kurz einhaken möchte. Sie haben nämlich gesagt, Sie sind ja eben, denken nicht, dass man das Leben so planen kann. Gleichzeitig wirkt Ihr Lebensweg ja trotzdem so total straight. Also es baut alles so aufeinander auf. Aber vielleicht ist es auch das, was dazu führt, dass junge Menschen heute eher nach sowas Sicherem suchen, weil sie vielleicht dieses Vertrauen nicht mehr haben, dass man das eben nicht alles planen muss, sondern dass halt auch vieles kommt, wie es kommt. Könnten Sie sich der These noch anschließen? Ist da so ein gewisser Vertrauensverlust vielleicht spürbar?
Diese Frage betrifft meine vielleicht wichtigste Lebensweisheit. Beides ist nämlich richtig, was du gesagt hast. Ich duze ja jeden, ihr könnt mich auch duzen. beides ist richtig. Es wirkt systematisch aufgebaut, aber gleichzeitig ist es das nicht von der Vorausplanung. Und was ist die Lebensweisheit, die für mich dahinter steckt und die ich jedem jungen Menschen empfehlen würde? Diese Lebensweisheit ist: Mache das, was du gerade tust, möglichst gut, sehr gut. Dann werden sich Chancen eröffnen. Also, mache dein Studium möglichst gut, dann hast du Wahlfreiheiten. Dann war mein nächster Schritt. Wir haben dann 3 Professoren angeboten, bei ihnen zu promovieren. Ich habe mich für die betriebswirtschaftliche und Uni-Marketing-Richtung entschieden. Die nächste Phase war, eine möglichst gute Doktorarbeit zu schreiben. Ich hatte dann nie vor, in die Wissenschaft zu gehen, aber mein Professor hat mir das dann angeboten. Ich sah mich eher als Manager im Großunternehmen. Ja, dann habe ich mich für die Wissenschaft entschieden. Als ich dann Professor wurde, habe ich niemals gedacht, dass ich diesen Job mal aufgeben würde. Ja, 15 Jahre später war das aber irgendwie auch erschöpft. Ich habe die Professur aufgegeben, bin in die unternehmerische Selbstständigkeit gegangen. Also es ist eine Kette von Phasen und in diesen Phasen habe ich dann versucht, das Beste draus zu machen und dann gaben sich Chancen, die niemals voraussehbar waren. Also wenn man mich vor 50 Jahren gefragt hätte, siehst du dich mal als Gründer eines Weltmarktführers, hätte ich gesagt, wie kommst du auf die Idee? Ich bin hier ein einfacher Student an der Universität Bonn, ein Bauernjunge aus der Eifel. Also die Lebensweisheit macht das, was du gerade tust, richtig und dann werden sich Chancen ergeben und dann ist wieder die nächste Phase. Meines Erachtens ganz wichtig, wenn jemand wissen will, was er mit 60 Jahren ist, ein 20-Jähriger, der muss dann Beamter werden in einer vorgezeichneten Karriere. Das ist für manche Leute auch gut, aber für mich wäre das nicht gewesen. Meine Frau hat übrigens einen ähnlichen Weg. Die war Sonderschullehrerin, auch Lebenszeitbeamtin, hat den Job aufgegeben, Unternehmen im Medienbereich gegründet. Und wir haben uns mal gefragt vor einigen Jahren, wir kommen beide aus selbstständigen Haushalten, sie aus einem Handwerksbetrieb, ich aus einem Bauernbetrieb. Warum haben wir diese Positionen aufgegeben, was keiner verstanden hat? Und die Antwort war, wir wollen keinen Boss über uns haben. Wenn du keinen Boss über dir haben willst, musst du dich selbstständig machen.
Das ist richtig.
Auch eine Einsicht.
Ja.
Also die Leute beschweren sich oft über ihre Chefs, aber tun nichts, um ohne Chef auszukommen.
Das ist doch jetzt eine super Überleitung auch zu Ihrem jetzigen Buch. Sie hatten es auch vorher schon mal angesprochen. Das heißt, Simon sagt, was im Management wirklich zählt. Und da ist es ja auch so, dass Sie über Jahre Ideen gesammelt haben, Dinge, die Ihnen aufgefallen sind und die jetzt alle in dieses Buch gewandert sind. Was würden Sie denn sagen? Was ist die Botschaft, die Sie eben damit senden wollen? Sind da auch einige von den Dingen dabei, die Sie jetzt gerade angesprochen haben?
Ja, viele der Dinge, die ich angesprochen habe, sind auch da drin. Und ganz wichtig, die Notizen, die ich mir über 50 Jahre gemacht habe, sind bei weitem nicht alle in das Buch gewandert. Der Umfang dieser Notizen waren nämlich 3 Millionen Zeichen und nur 20%, 600.000, die 600.000 besten sind in das Buch gewandert. Und das ist auch vielleicht ein Ratschlag. Das sind keine Tagebuchaufzeichnungen im engeren Sinne gewesen, sondern Ideen, Einsichten, Erlebnisse, was mir so eingefallen ist. Und eine Erfahrung beim Schreiben oder Zusammenstellen des Buches war dann, was man alles vergessen hat. Also man vergisst unheimlich viel, deshalb auch der Ratschlag, wenn du eine gute Idee, eine Einsicht hast, schreib es dir auf, du wirst es sonst wahrscheinlich vergessen. Und ich habe dann diese Ideen in 23 Kapitel gegliedert. Das erste ist Führung. Darüber habe ich einiges eben gesagt. Das ist das Wichtigste. Und das letzte heißt das Phänomen Marke, also Markenpolitik etc. Und dazwischen Persönlichkeit, Wettbewerbsvorteil und was es alles, Globalisierung, was es alles gibt. Also es sind meine besten Ideen, die Quintessenz dessen, was ich in 50 Jahren Befassung mit Management erlebt habe. Und das ist auch kein Buch, was man von Anfang bis Ende liest, sondern man blättert darin, erhält eine Einsicht, denkt darüber nach und morgen blättert man an einer anderen Stelle. Und das Buch ist ja auch prompt zum Spiegel-Bestseller geworden. Also das scheint anzukommen, so eine Quintessenz von jahrzehntelangen Erfahrungen.
Jetzt muss ich da noch einmal einhaken. Ich meine, korrigiere mich, wenn ich das nicht gründlich genug gelesen habe, dass nur ein Kapitel sich auch der Bildung ein Stück weit widmet. Und da wir Medien im Bereich Personal- und Organisationsentwicklung veröffentlichen, interessiert mich natürlich, warum ist Bildung oder auch eigentlich Weiterbildung keine so große Rolle? Ich glaube, in dem Kapitel geht es vorwiegend auch um Notizen, die du dir gemacht hast im Bereich, wo du auf Studierende trafst, auch die ganz unterschiedlichen Qualifikationen der Studierenden. Also welche Rolle spielt Bildung respektive Weiterbildung für dich im Leben, sage ich mal? Es geht ums lebenslange Lernen immer.
Also es sind zwei Kapitel, die mit Bildung und Wissen, das eine ist mehr Bildung im engeren Sinne. Das sind natürlich überwiegend Erfahrungen, wenn wir die letzten 50 Jahre nehmen, aus dem Universitätsbildungsbereich, aber auch aus dem Management-Weiterbildungsbereich. Ich habe ja auch 3 Jahre das damals größte deutsche Management-Weiterbildungsinstitut geleitet. Und das zweite beschäftigt sich mehr mit Wissen im allgemeinen Sinne. Zum Thema Weiterbildung. Ich war selber viele Jahre in der Management-Weiterbildung aktiv, auch an den genannten Universitäten, INSEAD, Harvard und so weiter. Ich halte permanente Weiterbildung natürlich für extrem wichtig. Ich bin aber auch überzeugt, dass man nur einen Teil dieser Anforderungen in formalen Kursen, wo man dann mal einige Wochen an irgendein Institut geht, bewältigen kann, sondern dass man selber aktiv sein muss, ständig lesen, immer am Ball bleiben. Ich muss sagen, dass diese Anforderungen heute fast noch höher sind als früher, wenn ich an künstliche Intelligenz, Quantencomputing etc. denke. Und ich kann nur jedem raten, möglichst viel zu lesen, auch die neuen Medien zu nutzen, um am Ball zu bleiben. In meinem Alter könnte ich beruhigt sein und sage, ja, ich muss das nicht mehr alles verstehen. Aber wenn heute einer 20 oder 25 ist, der sollte schon verstehen, wie künstliche Intelligenz funktioniert und was da an Innovationen auf uns zukommt. Ich glaube nicht, dass man heute, wenn man einen Abschluss von einer Schule, einer Universität hat, dass man dann sagen kann, konnte man nie sagen, aber heute weniger denn je, jetzt habe ich ausgelernt. Sondern ständig, täglich am Ball bleiben ist ganz entscheidend.
Dann würde ich zum Abschluss noch eine Frage stellen wollen, die da ein bisschen anschließt. Das können Sie auch in aller Kürze beantworten. Was würden Sie denn sagen, was braucht es denn jetzt gerade mehr denn je, damit die Unternehmen zukunftsfähig bleiben und wir sozusagen die Wirtschaft wieder ankurbeln können?
Gut, dann kann man auf die Rolle des Staates eingehen und da würde ich als wichtigstes Bürokratieabbau sehen, wobei ich im Moment nicht besonders optimistisch bin, dass das funktioniert. Was Unternehmen und auch das Verhalten des Einzelnen angeht, ganz klar Thema Innovation. Ich war gerade wieder 10 Tage in China. Es wurde nur noch über Innovation gesprochen und mit einer Betonung auf der Geschwindigkeit der Innovation. Wir sind ziemlich gut in Grundlagenforschung, aber wir brauchen viel zu lange, um diese Erkenntnisse dann in marktfähige Produkte umzusetzen. Also Innovation und das sehr viel schneller, als wir es bisher hinkriegen.
Ich würde sagen, das ist doch ein guter Appell am Ende des Podcasts. Insofern vielen Dank dir für deine Gedanken und Einblicke. Und wir können ja den HörerInnen verraten, wir haben jetzt diese Folge kurz vor Weihnachten noch aufgenommen. Insofern auch eine schöne, erholsame Weihnachtspause.
Ja, vielen Dank.
Ja, danke für die interessanten Fragen und auch frohe Festtage und einen guten Rutsch von meiner Seite.
Also ich muss jetzt sagen, mir ist sehr hängen geblieben diese Maxime von mach das, was du gerade machst, einfach möglichst gut und dann schau, was passiert. Die gefällt mir total gut, aber nicht im Sinne von Leistungsdruck und so ist das, glaube ich, auch nicht gemeint, sondern mehr im Sinne von konzentriere dich einfach auf das Aktuelle, auf die aktuellen Aufgaben und Herausforderungen und dann eben zu schauen, welche Wege sich eröffnen. Und das finde ich gerade jetzt eigentlich eine gute Botschaft, weil es passiert super viel parallel und es gibt so viele Dinge auf der Welt, die uns bewegen und sich da noch mal ein bisschen mehr auf das zu fokussieren, was man gerade irgendwie voranbringen will, das ist, glaube ich, keine schlechte Devise.
Und das hat ja auch Hermann Simon in seinem aktuellen Buch praktisch nochmal auf die Spitze getrieben, dieses im Moment sein und das bewusst wahrnehmen, indem er wirklich Notizen in den vergangenen 50 Jahren immer wieder in den verschiedensten Situationen gemacht hat, die jetzt alle im Nachgang nochmal durchgeschaut hat und daraus sein neues Buch Simon sagt, was im Management wirklich zählt, zusammengestellt hat. Also da kann man wirklich ihm so ein bisschen über die Schulter schauen und sehen, was er so in einzelnen Situationen auch gedacht oder wahrgenommen hat, was ihm wichtig war.
Und ich würde sagen, da knüpfen wir jetzt auch unsere Checkout-Frage an.
Checkout.
Welchen Aha-Moment gab es denn in deiner beruflichen Entwicklung?
Ich glaube, ich habe öfter mal einen Aha-Moment, wenn ich eben anderen beim Arbeiten und beim Denken zuschauen darf. Doch. Also so ein bisschen, wie man auch so Shadowing macht, ohne dass ich jetzt immer jemandem hinterherlaufe. Aber manchmal, finde ich, hat man sich ja selbst in so Routinen irgendwie schon so ein bisschen ja, eingelebt. Und wenn man dann mal sieht, wie jemand anderes das Gleiche auch macht, merkt man mal so, oh, ja, so könnte man es eigentlich auch mal machen. Also manchmal, finde ich, ist man selbst immer wie so im Kanal und wenn man dann nicht mehr so oft rechts und links blickt, kriegt man manches gar nicht mit. Und wenn man dann mal wieder schaut bei anderen, wie machen die das eigentlich, kann das schon häufig zu Aha-Momenten führen. Auch wenn es jetzt sehr, ja, allgemein, mir fällt jetzt tatsächlich nicht dieser eine Aha-Moment ein, aber hast du den denn?
Ich hab den.
Oh.
Ja, bei mir war es tatsächlich der Wechsel von der Schule hier in die Redaktion, weil man natürlich, ich habe davor natürlich schon gedacht, oh, ich wäre da jetzt irgendwie in sicheren Gefilden, jetzt habe ich so viel dafür getan, irgendwie an der Schule anzukommen, das Ref gemacht. Und dann aber trotzdem zu merken, es lohnt sich sehr oft, einfach mal mutig zu sein. Und ich glaube, es hätte sich auch gelohnt, wenn ich gedacht hätte, nee, es ist nicht der richtige Platz, weil dann hätte ich es wenigstens probiert.
Hättest du einen anderen Aha-Moment gehabt.
Genau, aber auf jeden Fall eine Form von Aha-Moment. Und ich glaube, das hat man halt nicht, wenn man nichts Neues wagt.
Das ist jetzt aber mal ein schöner
wow.
Schlusssatz von dir,
das
meine Güte, Julia.
Deep, oder?
Schön. Und dabei noch unsere Redaktionsarbeit irgendwie gelobt.
Ja, klar.
Ja, wenn ihr auch solche Aha-Momente habt oder vielleicht die Aha-Momente habt, wenn ihr unseren Podcast hört oder vielleicht einen Aha-Moment in unserer Printzeitschrift findet oder auf unserem Portal neues-lernen.org, dann geht doch da einfach öfter hin. Oder auf unseren LinkedIn-Kanal und in der App natürlich.
Das war jetzt wirklich auch stark.
Stark, danke, die Überleitung.
Ja. Insofern, genießt die erste Arbeitswoche nach den Feiertagen oder erholt euch noch gut, wenn ihr noch ein paar freie Tage habt. Und wir hören uns dann wie gewohnt in 2 Wochen wieder.
Macht's gut, bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.
Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.